Unverfroren, fröhlich mit
Kleis, Folge
71.
Ja, wir haben die 71 zügig hinter die 70 gesetzt, weil ich jetzt eine Woche weg bin.
Ja, ihr merkt ja nicht, dass es zügig ist, aber wir haben es schon aufgenommen und zwar am Tag nach der Folge 70. Das heißt, Folge 70 war letzten Donnerstag und Folge 71, wir sind jetzt am Freitag.
Genau. Und wir sind einen Tag später. Wir wollten eigentlich beide kurz hintereinander machen, weil gestern gab es einen kleinen Notfall. Mein Vater wurde mit Notarztwagen abgeholt, musste abgeholt werden, weil die Pflegekraft festgestellt hat, dass der so viel Wasser im Körper hat, er hätte die Sahelzone bewässern können. Und das ist ja bei so einem älteren Menschen kritisch. Das war schon bis hier oben an den Rumpf sichtbar. Und vorsichtshalber haben wir ihn dann mal ins Krankenhaus einliefern lassen. Eine große Aufregung, die sich dann aber ein bisschen beruhigt hatte, nachdem ich mit dem Arzt gesprochen habe.
Also, aber was, man hat ja sonst auch nicht viel Möglichkeiten, weil die Hausärzte kommen zum größten Teil nicht mehr.
Der Hausarzt meines Vaters kommt nicht, obwohl er eigentlich direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite ist.
Aber der sagt einfach, ich mache keine Hausbesuche.
Nee, macht er nicht mehr. Also der wäre jetzt sowieso in Urlaub gewesen. Und dann habe ich die 116, 117 angerufen. Das ist so eine Art Hotline, wo man sich beraten lassen kann, wie ernst es vermutlich ist. Und die hat mir dann auch empfohlen, den Notarzt anzurufen, bevor man jetzt die Vertretung des Hausarztes und so weiter und so weiter. Und dann ist er ins Krankenhaus eingeliefert.
Mit Krankenwagen,
ja. Die kamen erst mit dem Ganzen, weißt du, die hatten auch den Defibrillator dabei oder was, also so dieses Riesending. Dachte ich, erstmal alles in die Wohnung gebracht, mal gucken, was man so brauchen kann.
Naja gut, sicherheitshalber, dann hat man es schon dabei. Da muss man nicht sagen, Johannes, gehst du nochmal raus und guckst mal, wo es ist.
Genau, ja. Und haben dann natürlich alles abgefragt. Ich hatte ganz schlau, der hat ja eine Vorsorgevollmacht, die habe ich. Und den letzten Arztbrief, alles schön bei mir zu Hause in Frankfurt. Naja, also konnte ich nochmal nach Hause fahren. Dann hat mein Vater...
Musst du das vorweisen dann?
Ja, der war ein bisschen ungehalten. Also er hat mir jetzt nett, aber durch die Blume zu verstehen gegeben, was es ja auch ist, maximal dämlich. Weil wenn ja was ist, ist es ja bei meinem Vater und nicht bei mir zu Hause.
Ja, wahrscheinlich schon. Also, andererseits war dein Vater ja beim Bewusstsein, der konnte ja sprechen.
Ja, aber mein Vater sagt, er wird gefragt, wie es ihm geht und er sagt immer gut. Weißt du, der könnte der Arm abblutend da liegen und man würde ihn fragen, wie geht's ihm, denn er würde sagen, auch eigentlich ganz gut. Ja, so. Also das ist keine verlässliche Auskunftsquelle für solche Themen.
Mein Vater sagt auch immer... Verdächtig gut, sagt mein Vater. Ja. Das ist der Standardsatz meines Vaters, wenn ich sage, wie geht's dir, Papa? Verdächtig gut.
Ja. Deswegen muss eigentlich immer jemand dabei sein. Also bis ich dahin kam, hatten sie die meisten Untersuchungen schon gehabt. Kam auch der Arzt.
Also er war dann im Krankenhaus und du hast die ganzen Papiere angebracht.
Genau. Und dann kam ein sehr junger Kardiologe, sehr nett, der schon vorher dreimal da gewesen ist, immerhin, weil mein Vater eben so eine schlechte Auskunftsquelle ist und hat das Ganze abgefragt, ob er noch vorher andere Erkrankungen hatte, ob er zwischen dem Krankenhausbesuch, er war schon mal in dieser Klinik und heute woanders noch gewesen ist, was man halt so wissen muss. Und mein Vater ist halt einfach ein wahnsinnig freundlicher Mensch, der hat zu allem freundlich gelächelt, weißt du, und der hat so ein sonniges Gemüt, das ist wirklich beneidenswert. Das Gen habe ich leider nicht abgefischt.
Ja, und ich meine, das finde ich wirklich bewundernswert. Als ich jetzt in Berlin war letzte Woche, um die Kinder zu besuchen, hat meine Tochter gesagt, komm, die hat ein Ehrenamt und besucht so eine ältere Frau. Mhm. Gemeinsam mit zwei anderen Frauen, immer im Wechsel, besuchen sie die, weil die hat keine Verwandten. Die ist verwitwet, war verheiratet, der Mann ist gestorben und jetzt ist sie alleine übrig, lebt im Pflegeheim, im Zweibettzimmer. Und die war jetzt auch im Krankenhaus. Und dann hat sie gesagt, ach komm, hast du nicht Lust, mal mit hinzufahren? Die würde sich ein Loch im Bauch freuen. Die kennt dich irgendwie, die hat dich schon mal bei Riverboat gesehen und so. So, und dann haben wir Rosi besucht im Krankenhaus. Und das war ein Vierbettzimmer.
Oh. Ja, mein Vater ist übrigens auch im Vierbettzimmer dann gelandet.
Also ich muss sagen, ich wusste gar nicht, dass es noch vier Bettzimmer gibt. Also das ist schon eine Herausforderung. Und natürlich kann man sagen, ach, das kann doch auch nett sein. Mhm. Man stellt sich das so vor wie irgendwie im Internat und wir plaudern alle. Aber das waren vier ältere Frauen und davon waren zwei dement. Die eine hat die ganze Zeit geschrien und zwar auf Türkisch. Die hat mir wahnsinnig leid getan, weil die hat ja auch niemand verstanden. Mhm. Und sie hat irgendwie auch nicht verstanden, dass sie keiner versteht.
Ja.
Und die hatte einen Zahn im Mund und hat die ganze Zeit geschrien oder so gejammert, so also wirklich schlimm. Und dann muss ich auch sagen, ich bin drauf gekommen, weil du gesagt hast, dass dein Vater so ein sonniges Gemüt hat. Die Rosi saß in ihrem Bett, die hat nur noch ein Bein. Hm. Die sitzt in ihrem Bett, die kommt da nicht mehr raus.
Ja.
Es tut ihr alles weh, wenn sie in den Rollstuhl kommt und so weiter. Die strahlt. Und dann haben wir uns unterhalten und die hat mir von ihrem Leben erzählt. Und es war so ein spannendes Leben. Die hat die kommt aus der DDR, aus Ostdeutschland. Und ihr Mann war Arzt und der hat dann ein Angebot bekommen, dass sie wurde gefragt, kannst du dir vorstellen, in der Mongolei zu arbeiten? Mhm. Da war er ganz zögerlich und da hat sie gesagt, auf jeden Fall gehen wir dahin.
Toll.
Sie selbst war Krankenschwester. Und dann waren die 2 Jahre in der Mongolei und dann hat die mir davon erzählt, wie das in der Mongolei war und wie das alles funktioniert hat. Und dann habe ich gesagt, da soll doch das Essen so schlimm sein, so irgendwie so ganz fettig und ganz
ungesund. Ja, ja,
ja. Und dann sagt sie, ja, für uns wurde ja gekocht, ach, das war ja prima und
naja,
so.
Naja, wurde sehr fettig halt gekocht von
Ich habe dann gedacht, wie genügsam und freundlich kann ein Mensch sein, mhm, der den ganzen Tag im Bett sitzt, gegenüber liegt eine Frau, die immer nur macht. Und die strahlt da und liegt da. Und also das finde ich so, so verrückt.
Mhm.
Und das ist so eine interessante Frau, die wirklich vollkommen klar in der Birne, mhm, ist und die so eine tolle Lebensgeschichte hat. Und dann denke ich, was ein Scheiß. Dann hat die ihren Mann, der ist tot,
mhm,
und dann
sonst niemand
Batsch,
mehr.
Ja. Da ist einfach niemand.
Naja gut, deine Tochter ist da, du warst da.
Also ich meine, ja, die hat auch, wie gesagt, neben meiner Tochter sind da noch 2 andere, die sie regelmäßig ehrenamtlich besuchen. Eine, die sehr viel macht und die sie natürlich auch so versorgen, mhm, mit dem, was sie gern hat.
Mhm.
Die hat ja auch niemand, der dann sagt,
was
kannst
du
mir mal
die
Haferkekse holen, was, ja, hättest du denn gerne? Bei Rosi muss es einfach nur süß sein. Die, mhm, macht sogar in so süße Getränke noch ein bisschen Süßstoff rein.
Ah, ja.
Auch in Rotwein. Einfach noch,
okay,
3 Süßstoff.
Okay.
Ja. Aber ich finde dann auch, man muss einer 86-Jährigen keine Vorträge mehr über Ernährung halten. Die weiß es auch. Die lacht.
Ja, ja, also das mache ich ja bei meinem Vater auch nicht. Bei, da ist ja die Devise, je mehr, desto besser. Sahnesoße, Buttercremetorte, weißt du, weil der hat sehr wenig Appetit und der isst eigentlich am besten, wenn jemand dabei ist, also Geselligkeit.
Ich bin wirklich drauf gespannt, wann der Moment bei mir kommt, dass mein Appetit abnimmt.
Mhm.
Also noch merke ich nichts davon. Das kann A heißen, ich bin noch nicht so alt,
mhm,
oder B, ich bin die Ausnahme der Regel.
Ich habe gestern auch, das war so ein Schock, ich reg mich leider immer sehr, sehr auf gleich, ich kann das nicht regulieren, ich hatte vorher was gegessen, so eine Linsenstange, habe ich mir beim Bäcker geholt.
Eine Linsenstange?
Ja.
Was soll denn das sein?
Also sowas beim Öko-Bäcker.
Ah, ja, okay.
Und dann hat es mir wirklich den Appetit verschlagen. In einem bestimmten Stresslevel muss ich ganz viel essen, weil ich das Gefühl habe, auch wenn ich sehr müde bin, weil ich das Gefühl habe, das ist so ein Dämmstoff dagegen, ja, Kalorien. Aber wenn das überstiegen ist, dann habe ich auch keinen Appetit. Vielleicht brauchst du einfach nur mal so richtig Stress.
Einen von Bug, meinst du?
Ja, nee.
Nee, ich glaube, dass für mich Essen ist für mich sowohl im Stress, hm, regulativ als auch als Belohnung. Also Essen ist für mich der Universal...
Ja, Tröster.
Ja, absolut.
Hm.
Also auch die Universalbelohnung und Tröstung und keine Ahnung. Also da bin ich immer... Ja, das,
ja,
ist irgendwie meins. Aber ich finde, was man von diesen Leuten lernen kann, ist, dass man... vielleicht einfach auch seine Erwartungen und seine Ansprüche mal so ein bisschen runterreguliert.
Ja, weil es bleibt, also die Dinge sind ja, wie sie sind. Rosi kommt aus dieser Situation ja nicht mehr raus. Das Bein wird jetzt nicht wieder nachwachsen und,
nein,
so weiter. Und dann kann man sagen, man kann sich die Restlaufzeit, die ja dann wahrscheinlich auch ziemlich übersichtlich ist, darüber grämen und es schlecht finden und sich quasi fragen, warum immer ich und so. Oder man kann sich sagen, das ist das, was ich habe. Und
ein Bein immerhin.
Genau, ja. Naja, das ist das, was ich habe und damit muss ich jetzt halt arbeiten. Ja,
ja, das ist was, glaube ich, also das kann man irgendwie als Botschaft mitnehmen. Und für die, die sagen, Gott, das ist alles so schrecklich. Wenn ihr Zeit habt, dann übernehmt doch zum Beispiel so ein Ehrenamt.
Ja.
Kümmert euch, geht in ein Altenheim und sagt, wer hat hier nie Besuch?
Mhm.
Und wer könnte das wirklich brauchen?
Da gibt es viel, viel zu tun. Mein Vater hat ja gestern, es scheint irgendwie so eine feste Größe zu sein in Kliniken, dass man immer 7 Stunden mindestens warten muss.
Also, weißt in der Notaufnahme.
Ja, die haben da wahrscheinlich irgendwo so ein Regelwerk hängen, auf dem das steht und dass man sofort entlassen wird, wenn man Leute 1,5 Stunden früher aufs Zimmer bringt. Naja, also wir saßen dann da und dann habe ich gesagt, das ist jetzt ganz schön blöd, jetzt hast du den ganzen Tag nichts gegessen und getrunken. Und dann sagt mein Vater, nein, ist doch schön, wir sitzen hier, also er hat gelegen, und können uns unterhalten. Da dachte ich, ja, okay. Ja. Das ist schon verrückt.
Nee, das ist, glaube ich, das ist was, was einem das Leben natürlich auch sehr viel leichter macht. Hm. Weil dieses Hadern und dieses Bittersein, das macht ja auch innerlich irgendwie sauer. Und das ist, ich glaube, das ist gar nicht schön vom Gefühl.
Ja, und, dann, und ich glaube, wenn du eh die Tendenz hast, dann bist du ja schon durch, wenn der beim Metzger dein Lieblingsschinken aus ist. Weißt du, so. Ja. In diesen Größenordnungen bewegt sich das ja oft.
Natürlich kann man sagen, das ist naiv, sich alles schönreden. So,
ja, aber...
Und sich mit dem zurechtfinden, was man noch hat. Es ist vielleicht, vielleicht ist es ein Hauch naiv, vielleicht ist es aber auch nicht naiv, sondern pragmatisch und auch eigentlich ganz schön clever.
Mhm.
Ja, also ich finde, man kann wirklich... was davon lernen. Ich bin beschwingt rausgegangen und dachte, die ist ja richtig süß, die Rosi.
Ja.
Und ich fand das auch so interessant. Dann hat sie erzählt, sie ist immer Motorrad gefahren. Mhm. Und alle haben gesagt, ach du je, ja, mit so einer roten Lederjacke. Und man sieht einfach nur eine alte Frau, die im Bett sitzt, mit sehr langen, schönen Haaren. Wurden dann auch gestriegelt und gekämmt und neu geflochten und so weiter. Aber man sieht ja gar nicht, dass dann ganzes... oft ganz faszinierendes Leben dahinter steckt.
Ja, und da sind jüngere Menschen oft ein bisschen ungnädig, weil die sehen das ja so, die sehen so ein Heer von grauen Schöpfen. Wenn man manchmal ins Theater geht und in diese Veranstaltung, wo man vorher das Theaterstück erklärt bekommt, da gehst du rein und denkst, die waren alle beim gleichen Friseur. Weißt du, so alle so graue und es vereinheitlicht natürlich optisch mit den Falten und all dem, aber hinter jedem steckt halt auch eine spannende Geschichte. Nicht hinter jedem, aber unter vielen.
Ja, und es steckt oft eine wirklich spannende Geschichte hinter Leuten, bei denen man es gar nicht so erwartet. Mhm. Also insofern ab und zu mal vielleicht hinhören oder sich was erzählen lassen.
Ja, und auch weil das ja auch eine Generation ist, die wir ja kennen, das sind ja unsere Mütter, unsere Großmütter. Und da hat man jetzt nicht auf dem Zettel, dass das so lebe wild und gefährlich, dass die Devise gewesen ist in dieser Generation.
Dabei war das eigentlich... Ja. Ich finde, dass wir eigentlich wilder und gefährlicher gelebt haben als heute.
Hm.
Also nicht, weil wir keinen Fahrradhelm aufhaben. Das war halt dusselig. Das wusste man einfach noch nicht besser.
Ja.
Aber so...
Aber sich einfach mal auf was einlassen, nicht alles planen, nicht jetzt schon wissen, dass man 2031...
und nicht so jede Befindlichkeit einkalkulieren.
Ja.
Ja, aber wenn ich dann, und ich bin ja hypersensibel, und wenn ich dann da und so weiter und so weiter.
Und nicht immer auf dem Zettel haben, was alles Schlechtes passieren kann, weil genauso kann auch sehr viel Gutes passieren. Wir haben ja uns für unser nächstes Buch auch damit befasst und da haben wir eine Studie gefunden, die besagt, dass 90% der Sorgen, die man sich macht, dass das überhaupt nicht eintritt. Also was ein energetischer Aufwand an schlechten Gefühlen man betreibt für nichts und wieder nichts.
Also sich man arbeitet sich an diesen ganzen schlimmen Gedanken ab, was sein könnte.
Wenn dann.
Hm. Ich finde ja immer, dafür gibt es auch einen guten Satz. Irgendwie auf Englisch heißt das so ähnlich wie "We cross the bridge when we reach it". Also wenn wir da sind,
dann
gehen darüber.
Dann denken wir uns.
So, und dann gucken wir, wie wir darüber kommen. Ob die ein Geländer hat, die Brücke, oder ob die keins hat.
Ja.
Oder ob man lieber drüber robbt, weil sie so klein ist. Oder ob man gar nicht drüber geht. Also dieses vorauseilende Sorgen.
Ja, wir haben ja eine Bekannte, die dazu tendiert. Also wenn man jetzt sagen würde, wir fahren in 4 Wochen 3 Tage nach Paris, dann würde die jetzt schon gucken, wie das Wetter sein wird.
Ja.
Was man jetzt noch gar nicht sagen kann. Und dann würde man quasi jeden Tag eine Nachricht kriegen, oh, das Wetter wird ja schlimm sein, so ein Mist, es wird ja bestimmt die ganze Zeit regnen.
Ich habe gar keine Regenjacke,
genau.
Da muss ich mir noch eine besorgen.
Ja, und dass man sich dann bei wenn dann mal auf das schlimmste Szenario einschießt, ist halt auch schwierig.
Im allerschlimmsten Fall kann man ja auch in Paris noch einen kleinen Regenschirm kaufen.
Genau, und außerdem sind ja diese großen Städte generell auch mit sehr viel überdachten Unterhaltungsmöglichkeiten ausgestattet.
Ja, das stimmt. Ja. Aber man muss schon mal auch rausgehen.
Ja.
Also da wird man schon vielleicht...
Ja, aber man kann es ja jetzt noch nicht sagen, also man ist noch nicht an der Brücke. Man kann es letztlich 3 Tage vorher sagen und dann ist es halt so, wie es ist und dann muss man das Beste draus machen.
Und dann kann man ja sagen, okay, das Schlechte ist, es wird schütten wie aus Kübeln. Das Gute, wir sind in Paris.
Ja.
Es gibt herrliches Croissant. Und wir würden uns fühlen wie kleine
schöne Kaufhäuser und tolle Museen. Und
ja, alles. Fantastische Sachen.
Ja.
Und man geht so flaniert über die Straße und fühlt sich irgendwie in Paris, finde ich, gleich ganz anders. Ja,
so sophisticated.
Ja, so irgendwie so trichik und so besonders und überhaupt. Und auch, ich finde auch diese Sprache zu hören, diese schöne, schöne Sprache, ja, die ich nicht spreche, die ich aber zum Teil verstehe, ich kann nur Quelle-Katastrophe. Ja. Das finde ich auch sehr schön.
Je suis fatigué, ich bin müde.
Je suis fatigué.
Ich habe großes Latinum.
Ja.
Und ansonsten kann ich eigentlich ganz manierlich eine Speisekarte quasi raten. Ganz gut.
Ja, das Speisekarten kann ich in fast jeder Sprache, außer in Chinesisch. Mhm. Da finde ich es dann, wenn keine Bilder dabei sind, schon anspruchsvoll. Aber bei den Chinesen sind oft Bilder dabei.
Ja, aus dem Grund wahrscheinlich.
Aus diesem Grund. Und bei den Chinesen, also direkt beim wirklich, wirklich Chinesen, nicht bei so einem Deutsch-Chinesen, aber wenn du in China was bestellst, einfach so. Das kann dann halt auch, können auch Vogelkrallen sein oder
ja,
so.
Ja, wir waren ja mit Freunden in Hamburg und die sagten, da gibt es einen ganz authentischen Chinesen in der Nähe von der Reeperbahn. Da gehen wir jetzt mal hin essen und das haben wir auch gemacht. Und dann waren auf der Speisekarte Begriffe, wo ich dachte, das ist irgendwie metaphorisch gemeint. Weißt du, auch wie gekochte Hühnerfüße. Ich dachte, das ist dann irgendwie, habe ich nicht bestellt, aber das Gegenüber hat es bestellt. Und der dachte eben auch, dass, was immer es sein sollte, auf keinen Fall gekochte Hühnerfüße.
Aber es war halt was.
Und dann kam ein Schüsselchen mit Krallen, die so über den Rand ragten. Und dann zuzelt man das irgendwie so ab. Also es war für uns ein bisschen gewöhnungsbedürftig, allein optisch.
Obwohl natürlich ein Hähnchenschenkel letztlich nicht viel anderes ist.
Ich bin auch nicht so ein Fan, ehrlich gesagt.
Von Hähnchenschenkeln?
Ja. Aber ich kann eigentlich, weil ich habe meinen großen Teil meines Lateinunterrichts mit Raten bestritten, sehr erfolgreich. Also ich kann sehr gut interpretieren. Ich war allerdings bei Platos Gastmahl, ist das glaube ich, raus, wo es dann anfing, dass, Schweinebraten serviert wird und dann macht man den Schweinebraten auf und dann kommen irgendwie Tauben rausgeflogen. Da dachte ich, nee, das kann nicht stimmen. Da musste ich dann ein bisschen lernen. Weißt du, da wurde es zu absurd. Ja. Das konnte man jetzt nicht.
Ich sage dir mal, ohne dass ich dich enttäuschen will, ich glaube, das ist ausgedacht. Aus einem Schweinebraten fliegen keine Tauben.
Nee, also es war irgendwas in diesem. Es wurde eine Mahlzeit serviert, in dem irgendwie Tauben eingenäht waren. Und wenn man das aufmachte, flogen die Tauben raus.
Also die müssen aber ganz frisch eingenäht sein. Weil so lange können die, glaube ich, die Luft auch nicht halten.
Ja, so eine Taube. Es war was ganz Abgedrehtes. Dann dachte ich, das kann nicht stimmen. Und dann habe ich mal ein bisschen was gelernt.
Ja, ja. Naja, das ist doch ganz schön.
Du hast ja auch eine Zuschrift bekommen, ne? Auf den letzten Podcast.
Ja, auf unseren Podcast, in dem wir darüber geredet haben. Da ging es auch um deinen Vater, dass der gesagt hat, ich will einfach nur meine Ruhe. Mhm. Und da haben wir darüber geredet, dass Ruhe wollen oder zu sagen, ich will einfach nur meine Ruhe, auch was Egoistisches hat. Weil das heißt, ihr müsst dafür sorgen, ihr müsst mich in Ruhe lassen und so weiter.
Ja, die Ruhe
belästigt mich nicht.
Ja, die Ruhe wird ja auch gestützt von 1000 Tätigkeiten, die andere für einen erledigen, dann in dem Fall.
Weißt also das sagen wir jetzt, weil ich eben eine Zuschrift bekommen habe bei Instagram, da stand, was ist denn so falsch daran, seine Ruhe zu wollen? Da ist ja erstmal nichts falsch dran, dass man sagt, ich... das muss man selber entscheiden. Aber
es muss einem auch klar sein, dass man sich da ein bisschen aus dem sozialen Kontext verabschiedet, weil der beinhaltet zwangsläufig, dass man eben nicht immer seine Ruhe haben kann, dass man sich um Leute kümmert, dass man Verabredungen trifft, dass man an Geburtstage denkt, an Vorlieben, du magst gern Birnen, bringe ich dir was mit, weißt du so.
Ja.
Also solche Dinge sind halt in Beziehungen immer eingepreist.
Ich habe jetzt schon meinem Arzt gefragt, ob meine Birnen Obsession.
Ein Mangel ausdrückt.
Ob die irgendwas ausdrückt. Und dann hat er mich so angeguckt, so ungefähr, naja.
Ja.
Nein.
Okay.
Ja. Nein. Also das ist, ich habe halt gerade eine Vorliebe für Birnen. Aber ich bin ja immer obsessiv. Insofern, jetzt hat
vielleicht
das
hat der
halt
klassische Schulmediziner auch nicht so einen Vertrag mit solchen Themen. Kann ja auch sein.
Naja. Also ich weiß nicht, ob man in eine Birne so viel
reininterpretiert.
Ja.
Aber ich finde auch, man hat ja so Phasen, wo man auf irgendein Lebensmittel total heiß ist. Ich denke, erklär mir das dann auch manchmal, dass man so einen Mangel hat. Also weil das ja so weg ist wieder.
Ja, und manchmal hat man ja auch Sachen, die man ewig gegessen hat. Ich sehe es mit der Birne schon kommen. Also wird ein ganz schlimmes Ende zwischen uns nehmen. Und ich mag auch nicht jede Birne, das muss ich auch dazu sagen. Ich bin sehr
picky.
Birnen picky. Ja, ich mag keine Abarthe. Ja, die schmeckt mir einfach nicht. Die schmeckt nach nichts, finde ich. Es ist riesig und schmeckt nach nichts. Die hat Schauwerte, weil sie so groß ist. Und dann ist man so enttäuscht, weil sie einfach entweder hart ist oder nach nichts schmeckt oder beides.
Als müsste man sich entscheiden, will man gut aussehen oder will man gut schmecken.
Ja. Was würdest du gerne lieber? Willst du lieber gut aussehen oder gut schmecken?
Ich würde lieber gut schmecken. Ich glaube, da hat man länger was davon. Du siehst, du willst ja die gut aussehende Birne, die hast du einmal und dann sagst du, nee, die schmeckt nicht und dann kaufst du eine andere.
Ja. Ja, wenn man das auf Menschen überträgt, ja, bei meinen Freunden, also bei meinen weiblichen Freunden ist es mir völlig egal, ob die gut aussehen. Hm. Wenn die sich gut fühlen mit ihrem guten Aussehen, dann freut mich das für die.
Ja.
Oder es freut mich, wenn ich sage, boah, du siehst ja heute Bombe aus. Mhm. So, Mann, hast du die Haare schön oder
aber
so.
Aber wir gucken nicht wie, wer ist es, Paris bei dieser, nach der schönsten.
Nein, aber es geht nicht drum zu sagen, na, die ist nicht schön genug, mit der möchte ich nicht Freundin sein. So.
Es gab ja früher, wenn man so Frauenzeitschriften Kosmos, da gab es ja dann oft, also manchmal so Theorien, dass sich besonders attraktive Frauen besonders unattraktive Freundinnen suchen, um noch ein bisschen gut besser rauszukommen.
Ja, dass man so gesehen hat, so eine kleine Gruppe und da waren so die kleinen grauen Gänse.
Ja.
Und dann war
der Paradiesvogel.
Ja. Zwischendrin war irgendwie
der Pfau, der das Gefieder gespreizt hat.
Ja. Also ich weiß nicht, ob das wirklich noch zutrifft. Natürlich, ich habe auch schon mal Witze gemacht, als ich so specky war, habe ich immer gesagt, ich hatte einmal eine Sendung bei, ich war bei das perfekte Dinner. Mhm. Und es wurde nicht zu Hause gedreht.
Stimmt,
und da war ich in so einer Runde mit Rainer Kallmund, Maite Kelly und den
Wildecker Herzbuben.
Genau so. Mhm. So. Und das ist mir erst gedämmert,
als ich da war,
dass die irgendwie so eine Mopsrunde gemacht haben.
Ja.
Und dann war ich innerhalb dieser Mopsrunde, war ich fast schon filigran.
Ja.
Dann dachte ich, was hat sich dieser Sender dabei gedacht?
Oder vielleicht hatten sie ja vorher noch andere eingeladen, die wollten aber nicht, die haben das durchschaut.
Und der, quasi die, ich habe es irgendwie nicht gerafft. Aber ich habe dann Fotos gemacht mit den Wildecker Herzbuben und mit Kallmund und so und meinte Kelly. Und die waren alle, wie meine Mutter sagen würde, gut im Futter.
Ja.
Sehr gut sogar. Da sah ich wirklich aus.
Zart.
Fast schon zart.
Ja.
Also es ist oft eine Frage der Vergleichsgrößen, muss man sagen.
Ich kann mich an ein sehr grässliches Buchmessefoto erinnern, wo ich eigentlich weniger gewogen habe als jetzt. Aber da wurde so eine Gruppe von also Kolleginnen fotografiert. Ich stand aber ganz vorne. Und alle anderen, auch die Zarten, hinter mir. Weißt du? Und dann hatte man das Gefühl, die haben sich hinter einer Litfaßsäule versteckt. So
das ist, glaube ich, auch das Schicksal oft von sehr großen Frauen.
Yeah.
Die, also wenn es dann um Selfie geht, sagt man, Irmtraut, machst du das mal oder wer auch immer. Die sind dann sehr groß und haben lange Arme und können das machen, sind aber immer dann auch ganz vorne drauf und haben einen riesen Kopf und die anderen sind dahinter.
Ihr seht aus wie Kinder.
Ja, ich kann euch nur aus Erfahrung sagen, ich bin eine strategische Hinstellerin. Es ist immer gut, eine mittige Position zu wählen. Keine Rand.
Ja.
Kein Rand.
Außer so von der Seite, das geht ja auch, wenn man sich so ein bisschen zur Seite dreht.
Ja, vielleicht besser, aber ich finde Rand immer schwierig, weil Rand, dann ist oft der Arm so dominant.
Ja, das stimmt. So einen großen Arm hat man
und
dann.
Und man denkt, oh mein Gott, ich bin ein Oberarm und da ist ein kleiner Kopf oben drauf. Das will ja auch kein Mensch. Ich meine, natürlich wissen wir, dass das profan ist und dass es oberflächlich ist und dass es egal ist, ob wir auf dem Foto wie ein Mops aussehen, aber wir wollen es halt trotzdem nicht.
Yeah.
Wer will das schon?
Yeah.
Also man will im Bereich seiner Möglichkeiten.
Gut
das
aussehen.
Ist das, was ich gerne möchte. Mm. Ich habe keine unrealistischen Vorstellungen. Ich weiß, wie alt ich bin, ich weiß, wie schwer ich bin und so weiter. Ich weiß, wie runzlig ich bin. Aber trotzdem gibt es ja da eine Bandbreite.
Yeah, an Möglichkeiten.
Ja. Mm. Und manchmal denkt man, Gott, was war denn da? Da war das Licht so gut. Warum sehe ich da wirklich gut aus? Guck mal da, wie ich da aussehe. Und dann guckt man ein anderes Bild, so eben in der Stadt, klack. Man denkt, oh, wie
also
ist das?
Wir haben ja das allerbeste Licht bei uns ist im Aufzug. Wenn man,
echt?
Leer, wenn man sich noch grämt, aus der Wohnung geht, weil man in diesem Badezimmerlicht, weißt du, so, oder Tageslicht keine gute Figur gemacht hat, im Aufzug, der Aufzug macht alles wieder schön.
Siehste, da sollte ich mal drüber nachdenken, ob ich vielleicht einen kleinen Aufzug hier ins Reihenhaus
einbaue.
Mit einem
Spiegel und einem Licht.
Zu außen. Es gibt doch Häuser, die nachträglich außen so Aufzüge
einbauen.
Finde
ich, ja, ich hatte mal eine Geschichte gemacht über so eine alten, also eine alten WG. Die waren damals allerdings so ungefähr so alt wie wir. Die haben in Frankfurt so einen Altbau gekauft, gemeinsam, und haben außen noch einen Aufzug dran gebracht, wo dass man sich quasi in seine Wohnung jeweils bringen lassen kann. Also nicht, man ist jetzt dann nicht im Treppenhaus, sondern man ist direkt in die Wohnung gekommen.
Das war für mich immer ein Symbol von allergrößtem Luxus. Mhm. Also wenn jemand eine Wohnung hatte, ich kenne ehrlich gesagt nicht viele Leute, wo du dann hinfährst und es geht auf und du bist direkt in der Wohnung. Mhm.
Das ist schon.
Das finde ich. Ich weiß gar nicht warum. Ich meine, es ist ja am Ende egal. Ja. Und es ist auch ein bisschen gruselig, weil man denkt natürlich, wenn das irgendwie mal nicht funktioniert oder es funktioniert für alle, stehen auf einmal ganz fremde Menschen in meinem Hausflur.
Aber die haben ja so ein, also wie die Hotels das ja mittlerweile auch haben, dass du so eine Karte dagegen hältst, sonst, also ein Fremde kommt da nicht rein.
Ah, so. Ja, der Luxus, dieser Luxus ist mir nicht vertraut.
Ja, genau.
Ja, naja, jetzt wünsche ich dir eine fantastische Woche auf Sylt.
Genau.
Erstmal nur das Beste, nimm halt eine fucking Regenjacke mit. Ja, lern von Rosi und deinem Vater. Mhm.
Sowieso.
Ich habe mir ein sonniges Gemüt.
Aber erstmal werde ich den alten Herrn jetzt gleich nochmal besuchen. Und alle da draußen, es geht ihm wirklich ganz gut und er wird super behandelt und er kommt wahrscheinlich jetzt schon morgen oder übermorgen raus und meine Schwester übernimmt, die wird die ganze Woche da sein. Ich werde ihn nicht an der Raststätte aussetzen oder in seiner Wohnung sich selbst überlassen. Niemals natürlich.
Nein. Mhm. Du bist für mich die vorbildliche Tochter.
Ja, bist du. Du bist aber auch sehr vorbildlich.
Ich gebe mir auch Mühe. Ja. Aber du bist immer noch wie der Hase und ich noch ein Schrittchen voraus.
Mein Vater ist auch in einem bisschen schlechteren Zustand als deiner. Es gibt Vorgaben.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Hm. Also habt ein herrliches Wochenende und wir freuen uns auf euch nächste Woche.
Das tun wir. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.